Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, بیا که لندا آمده دم در. ما این چیکار کنیم شما؟
Okay, Mama. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen bekommen.
او چیه دیگه پودکست؟
Hallo Uchti.
واو بیلا 24 ساعت اختی پختی دارم اینا من نمیفهم چیکار میکنم.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla.
Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Hammam Talk von Linda und mir, Sarah. Wir freuen uns heute, einen besonderen Gast an Bord zu haben. Ferhat Ali Kocak, auch besser bekannt als der neue Kölner. Hallo,
Hallo, danke
Ferhat.
für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, schön, dass du da bist. Dass du dir Zeit genommen hast. In diesen schwierigen Corona-Zeiten, wir haben ja noch Glück, weil es ist, also ich muss auch sagen, Ferda, das ist der erste Real-Podcast-Partner. Bisher haben wir immer über 2 Standorte aufnehmen müssen, weil Sarah ja in Freiburg sitzt und nicht in Berlin. Deswegen freut es uns besonders, dass wir endlich mal persönlich aufnehmen können und auch das Glück und die Chance hatten, vor dem Lockdown nochmal sowas zu machen. Für die, die dich nicht kennen, du bist auch bekannt als Sarah Kölner auf Social Media, vor allem Instagram, bist sehr aktiv, was das Thema Rechtsextremismus und irgendwann Rassismus auch gerade in Neukölln angeht. Dadurch sind wir auch aufmerksam geworden durch deine Postings, wurdest immer wieder gepostet. Und du bist auch ursprünglich aus Berlin,
Genau,
gebürtig
ich
Berliner.
bin gebürtiger Kreuzberger, aufgewachsen in Neukölln. Deshalb, ich sage immer, ich habe einen Kreuzberger Migrationshintergrund und dann wird nicht mehr gefragt, so, okay, woher kommst du eigentlich wirklich? Da haben wir
Das
das
fragen
Kreuzberger Migrationshintergrund, das
wir.
reicht. Das sind zwei Bezirke in Berlin, beides Arbeiterbezirke, für die, die nicht aus Berlin sind und zuhören. Genau, und meine Großeltern sind in den 60ern hierher gezogen, aus Anatolien.
Das ist, und du hast dann auch in Berlin studiert oder hast du dann dein Diplom in Volkswirt, soweit ich weiß?
Genau, ich habe in Berlin studiert. Also ich bin hier ganz regulär zur Schule gegangen, mit denselben Schwierigkeiten, die alle Gastarbeiterkinder oder die zweite Generation hatten. In der ersten Klasse wollten sie mich in die Sonderschule schicken, weil meine Deutschkenntnisse nicht ausreichend waren und ich sozusagen nicht den Verlauf der normalen Klasse stören sollte. Meine Eltern haben sich dagegen gewehrt. Dann wollte man mich in die Hauptschule schicken. Meine Eltern haben sich dagegen gewehrt. Ich bin aufs Gymnasium gegangen. Dann hat man mir die ganze Zeit gesagt, ich schaffe das Abi nicht, weil meine Deutschfähigkeiten nicht ausreichen. Und ich habe das Abi geschafft. Und dann wollte ich Politikwissenschaften studieren. Aber mein Vater hat gesagt, das ist brotlos. Meine Mutter hat gesagt, das ist gefährlich. Und ich bin Einzelkind und bei uns zu Hause herrscht Demokratie. Und ich verliere in der Regel alle Abstimmungen 2 zu 1. Und meine Eltern wollten, dass ich Volkswirtschaft studiere, beziehungsweise Wirtschaftswissenschaften. Volkswirtschaft war so ein bisschen Kompromiss, weil ich da noch so politische Themen drin hatte. Und ich habe Volkswirtschaft studiert, ja.
Und hast du dann auch das eben ganz gut hingegangen, weil du bist ja auch, du gehörst ja auch der Partei der Linken an, soweit ich weiß.
Genau, ja.
Genau, und seit 2016 bist du auch stellvertretender Sprecher im Neuköllner Bezirksverband.
Genau, gerade auch frisch wieder gewählt als stellvertretender
Ah,
Sprecher.
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und das heißt, du warst eigentlich trotzdem immer leben, schon immer wieder politisch aktiv. Woher kam das dann, dieser Aktionismus oder überhaupt, was war dein Motiv denn, dass du gemerkt hast, okay, ich muss irgendwas machen?
Also meine Familie war immer politisch interessiert. Die haben immer die Nachrichten, liefen bei uns zwar sehr oft eher die Nachrichten aus der Türkei. Aber das steckt natürlich einen an. Also so ein politisches Interesse kommt dann auch von den Eltern. Papa ist Gewerkschafter und somit ging das auch eigentlich sehr schnell mit mir. Mein Vater ist auch als Student hierher gekommen. Also meine Mutter ist Gastarbeiterkind, mein Vater ist als Student hierher gekommen und hat auch an der Freien Universität am Otto-Suhr-Institut Politikwissenschaften studiert, zwar nicht zu Ende studiert dann am Ende. Und er sagt immer, ja, dein politisches Interesse kommt daher, weil wir dich immer zwischen Marx- und Engels-Büchern gewickelt haben. Also daher kommt es wahrscheinlich.
Ja, sehr cool. Was ich mich gefragt habe, ist, was würdest du sagen? Also, was sind deine Eltern auch so ein bisschen mitschuld, dass du dich politisch engagierst?
Ja, obwohl meine Mutter mich immer versucht hat, davon fernzuhalten. Also wie gesagt, sie ist der Meinung, dass das eher gefährlich ist. Am Ende hat sie es ja dann auch bewahrheitet, dass es gefährlich sein kann. bei mir. Und aber trotzdem sind die ein Stück weit mit schuld. Ich sag mal so, Schuld ist ein bisschen komisch. Die wollten immer, dass ich mich sozial engagiere. Mhm. Dass ich aktiv bin, dass ich in Studierendenvereine gehe, in Schülergruppen gehe, Leute kennenlerne. Also dieses Socializing war für meine Eltern sehr wichtig, dass ich das von Kind auf lerne und immer unter Menschen bin. Und daher kam dann aber auch sozusagen so ein gewisser über sozialen Aktivismus hin zum politischen Aktivismus. Mhm. In eine Partei bin ich ja erst 2016 beigetreten. Davor war ich also schon während des Studiums eher antirassistisch unterwegs. Also es ging mir auch viel mehr um Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, weil Nazis waren für mich noch so eine Randerscheinung, für uns BIPOCs eher sozusagen nicht wirklich sichtbar. Und irgendwann jetzt mit der AfD und so wurde es ja immer schlimmer, so dass ich dann, dass diese Kämpfe sich dann halt auch bei mir in meinem Aktivismus vereint haben. Also sowohl gegen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, gegen so einen Rassismus von Sarrazin, als auch gegen Nazis, die rechts außen dafür sorgen, dass wir uns hier auch nicht mehr wohlfühlen, obwohl wir hier geboren und aufgewachsen sind.
Ich habe gelesen, dass du mit 16 schon in der Schülerzeitung irgendwie Probleme gekriegt hast. Das ist auf jeden Fall ein Bash. Was hast denn du da geschrieben?
Das war eine Studierendenzeitung. Und ich habe als Schüler für die Studierendenzeitung geschrieben. Und zwar habe ich, ich habe alevitische Wurzeln. Und zu der Zeit bin ich dann, ich habe so getan, als wäre ich investigativer Journalist. Bin in die alevitische Community rein, habe dort gesehen, die Jungs radikalisieren sich zu sehr und habe darüber geschrieben, dass junge Aleviten, die sich radikalisieren, ihren Glauben nicht verstanden haben, weil das eine friedliche Glaubensausrichtung ist. Und dann wollten die mich auf der Straße umbringen.
Ja, wirklich. Also,
das war dann, die haben da echt das nicht wirklich, die haben da keinen Spaß verstanden. Mhm. Und dann kamen meine Eltern ins Spiel, dann gingen die zur alevitischen Gemeinde und dann wurden die Kids halt beruhigt und ich bin seitdem nie wieder, stimmt nicht. Im Alter hat sich dann das alles gelegt, aber dann habe ich aufgehört zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr in die alevitische Gemeinde. Soll jetzt kein Generalverdacht sein, so, aber die paar Kids, die dort oder Jugendlichen, die dort echt Scheiße gebaut haben, die waren mir schon zu radikal und ich habe halt gedacht, ich mache mal einen auf investigativen Journalisten. War meine erste Erfahrung mit 16.
Aber es hat dich nicht abgesteckt, weiterzumachen? Also das ist ja schon ein krasses Erlebnis, wenn man merkt, okay, es kann natürlich im schlimmsten Fall auch das eigene Leben natürlich gefährden und bedroht wird auch das der eigenen Familie, dass du ja trotzdem weitergemacht hast und politisch dich engagiert hast und auch.
Ich war 16, ich bin halt eine Woche nicht von zu Hause rausgegangen und dann sind Freunde gekommen und ich bin wieder Fußball spielen gegangen. Also ich glaube, in dem Alter macht man viel Scheiße und vergisst das dann auch wieder. Und diejenigen, die mich dann dort umbringen wollten, waren jetzt auch nicht unbedingt viel älter, die waren 20, 21. Also ich sag mal so, das war so eine Jugendaktion. Und aber trotzdem prägend, ich achte natürlich, was ich schreibe, viel, viel mehr sozusagen, wie ich etwas formuliere. Ist ja heutzutage umso wichtiger, Political Correctness. Und in Deutschland wird man eh auseinandergenommen. Mhm. Also ich habe eine Freundin aus Peru, mit der ich studiert habe, die ist jetzt wieder in Peru und sagt mir, hier ist das einfach alles viel einfacher. Sie kann reden und sagen, was sie will. Das wird nicht fünfmal bewertet. Mhm. Und hier in Deutschland wird es halt überbewertet vieles. Was positive Seiten hat, aber auch sehr viele negative Seiten, weil wir sozusagen jedes Wort, das wir verwenden, fünfmal drehen müssen, um zu gucken, gibt es eine Zweideutigkeit, kann es in die falsche Richtung gezogen werden.
Schließen wir jemanden aus?
Schließen wir jemanden aus und halt problematisch, genau.
Linda und ich haben ja, wann haben wir angefangen? Im März?
Also wir hatten ja, also die Hamburg ja schon immer, so ausschlaggebender Grund war ja Hanau auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das machen, wir hatten schon immer uns mit dem Rassismus beschäftigt. Und wollten einfach eine Stimme bieten, eine Plattform bieten und dann kam ja dann die Black Lives Matter Bewegung und wir sagten, okay, jetzt gehen wir auch wirklich aktiv auf Social Media, weil wir uns im Privat immer geäußert haben zu verschiedenen politischen Themen, Rassismus und so weiter und so fort und haben aber natürlich auch lange überlegt, ob wir das wirklich machen sollen oder nicht.
Ja, wir hatten halt Angst, es war halt so, dass wir uns gefragt haben, wie präsent möchten wir sein, wie viel wollen wir von uns preisgeben. Wir haben auch lange überlegt, ob wir unsere Gesichter zeigen wollen oder nicht. Und was wir bei dir gelesen haben, das ist auch nicht so unbekannt, ist, dass du selber 2018 auf dich und deine Familie einen Anschlag verübt wurde. Mhm. Und umso krasser finden wir es natürlich, dass du weiterhin wahnsinnig aktiv bist, wenn nicht sogar noch aktiver, könnte man meinen. Wie gehst du mit der Angst um? Also,
ich bewältige die Angst durch meinen Aktivismus. Also sozusagen, ich kanalisiere die Angst in meinem Aktivismus und dadurch, dass ich aktiv bin, also mein Aktivismus ist eine Art der Verarbeitung, sagen wir mal so. Dieser Angriff war ja nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Familie. Also es gab einen Brandanschlag auf mein Fahrzeug, das Feuer ging über auf das Haus und 5 Minuten später und wir werden im Haus mitverbrannt. Ich bin auch nur zufällig aufgewacht. Dass es Nazis waren, wissen wir daher, weil sie abgehört wurden und über ein Jahr lang mich ausgespäht haben. Die Polizei davon wusste, ich aber nicht gewarnt wurde. Somit also sozusagen auch Versagen der Polizei beim rechten Terror. Und hinzu kam dann, in Neukölln gibt es seit 11 Jahren rechten Terror. Also Menschen werden angegriffen, Brandanschläge. Wir haben auch 2 Mordopfer, Burak Bektaş und Luke Holland, wer es nochmal nachgoogeln möchte. Und die Polizei hat eine Ermittlungsquote von 0%, obwohl der Täterkreis bekannt ist. Und das Problem dahinter ist, dass wir natürlich gar kein Vertrauen mehr haben in staatliche Strukturen. Das heißt, wir kämpfen darum, dass es eine Aufklärung gibt, nicht wer hat uns angegriffen. Also wir sind gar nicht mehr hinter den Nazis her mittlerweile, sondern wir sind hinter den staatlichen Strukturen her, die diese Nazis schützen, die dafür sorgen, dass es keine Aufklärung gibt. Und das wird halt ständig befeuert. Seit 2019 haben wir 8 Skandale, die nur mit dem rechten Terror in Neukölln zu tun haben, wo es immer wieder Verbindungen zwischen Nazis und der Polizei gibt. Also ein Treffen mit einem der Hauptverdächtigen und einem LKA-Beamten in einer Kneipe, was vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, bis hin zu, dass der Staatsanwalt abgezogen werden musste, weil er einem der Hauptverdächtigen mitgeteilt hat, dass er auf seiner Seite sei und er sich keine Sorgen machen muss. Also, und der rechte Terror in Neukölln ist wirklich so ein Stück weit exemplarisch dafür, was wir vom NSU kennen, was wir von anderen Terrorangriffen kennen. Nur ist es halt sehr organisiert und über einen sehr längeren Zeitraum. Und in meinem Fall kommt dann auch noch hinzu, dass das Erste, was ich gefragt wurde nach dem Anschlag, wir sind mit meinen Eltern da draußen, meine Mutter zittert und die Polizei fragt mich als Erstes meine Herkunft und ob es ein türkisch-kurdischer Konflikt sein kann.
Alter Klassiker.
Genau, bei mir gingen gleich die Alarmglocken an. Ich bin ausgerastet und habe gesagt, wollen Sie mich verarschen? Also haben Sie was schon mal vom NSU-Skandal gehört? So? Die gehen gerade hier genau in dieselbe Richtung. Und diese ganzen Anschläge finden in Südneukölln statt. Und seitdem es keine Aufklärung gibt und wir das Thema so krass hochgespielt haben, dass die Nazis sich gar nicht mehr trauen, in Südneukölln aktiv zu werden. Und dazu muss man sagen, wenn man sich Neukölln anschaut, der Norden ist sehr schrill, lebendig, Multikulti. Der Süden ist sehr kleinbürgerlich, eher sozusagen Menschen, die dort wohnen, aber nicht viel auf der Straße zu tun haben. Aber der Terror hat sich jetzt auf den Norden verlagert, weil die Nazis sich ermutigt fühlen und im Süden nicht mehr aktiv werden können, weil dort die Polizei jetzt eine gewisse Präsenz hat, weil wir den Druck aufrechterhalten und greifen jetzt im Norden Neuköllns Läden von Migrantinnen an. Es gibt Hakenkreuzmarkierungen in meiner Größe an Schaufenstern, was wir aus den düstersten Zeiten der deutschen Geschichte kennen. Hinzu kommen halt Brandanschläge. Und die Angriffe im Norden unterscheiden sich von den Angriffen im Süden dadurch, dass sie Angriffe auf unsere Art und Weise sind, wie wir leben. Also auf die gesamte migrantische Community.
Also ich komme ja aus Freiburg und ich höre nur von dir über diese Anschläge. Mhm. Warum glaubst du, ist das nicht präsent in den Medien? Ja,
das ist auch das, was mich auch immer aufregt, dass ich dann in diesen Schlagzeilen sehe oder vieles über deine Instagram-Stories. Beispiel Damaskus-Konditorei, ich liebe Damaskus-Konditorei, ich gehe immer dahin, um mein Baklava zu kaufen. Da war ich richtig geschockt, also wie oft sie auch Opfer von Anschlägen waren, SS-Zeichen an den Schaufenster geschmiert worden sind. Und dann google ich in den deutschen Medien oder in den deutschen Nachrichten und finde nichts dazu, also kaum gibt es Stimmen dazu. Und ich frage mich, warum, also was denkst du, woran das liegt, warum das nicht medial so aufbereitet wird in deutschen Medien?
Also zum einen haben die Sicherheitsbehörden ein Interesse daran, das Thema totzuschweigen. Das ist zum einen zeigt sozusagen das eigene Versagen. Zum anderen gibt es Strukturen, die genau diese Anschläge auch schützen und gar nicht wollen, dass es aufgeklärt wird. Und ich glaube, dass es gibt Presse und Journalistinnen, die sehr aktiv daran arbeiten, dass sowas aufgeklärt wird. Aber doch ist es dann schnell wieder übertönt durch andere Aktionen und andere Aktivitäten. Wie beispielsweise, es gab einen Skandal, von dem ich dann 3 Tage vorher schon wusste, weil Journalisten mit mir schon gesprochen hatten. Das sollte dann richtig krass wie eine Bombe losgehen. Prompt am selben Tag, als dieser Skandal passieren sollte, am Morgen gab es wieder Hakenkreuzmarkierungen. Und bei dem Skandal ging es wirklich darum, dass ein Polizist geheime Informationen weitergegeben hat an Neonazis. Mhm. So, dann war dieses eine riesige Skandal der Sicherheitsbehörden auf einmal überdeckt von Hakenkreuzmarkierungen vom Land. Ist auch schlimm, aber versteht ihr? Ich will da jetzt keine Verschwörungstheorien mit reinbringen, aber da fragt man sich wirklich, warum ist das am selben Tag passiert? Und genau am selben Tag sind dann auch noch irgendwelche Protestierende durch die Karl-Marx-Straße, die belebte Straße in Neukölln gelaufen und haben Schaufenster kaputt gemacht. Also dieser eine Skandal, was finde ich sehr wichtig war, um weiter an der Aufklärung zu arbeiten und den Druck aufrechtzuerhalten, war auf einmal überdeckt durch 2 andere Aktionen, die auch natürlich für die Presse wichtig sind, aber dadurch halt die Reichweite unserer Informationen halt dann einschränkt. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir auf Social Media solche Informationen weit verbreiten. Und das war auch der Grund, warum der Neuköllner eigentlich entstanden ist. Und zwar habe ich 3 Monate nach dem Anschlag auf mich gemerkt, dass viele Leute gar nicht mitbekommen, dass ich hätte sterben können. Meine Cousins haben mir gesagt, ey Ferry, Alter, du wärst ja gestorben, wir hätten nichts mitbekommen. Und ich dachte mir, hä, warum hat er nichts mitbekommen? So viel Presse hat darüber berichtet. Ich habe sogar Sachen geteilt dazu. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ja klar, die sind in ihrem eigenen Algorithmus. Mein Cousin bekommt Ronaldo und Messi-Videos wahrscheinlich ständig zu sehen. Meine Cousine bekommt irgendwelche Videos von Musikern mit und Rappern. Aber die bekommen nicht mit, was in ihrem Kiez passiert. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, was kann ich machen? Das ist wirklich, der Neuköllner ist 2018 aus der Angst heraus entstanden, dass die Menschen nicht mitbekommen, was in ihrem Kiez passiert und ihnen könnte das auch passieren. Und ich habe gesagt, womit können sich die Jugendlichen hier am besten identifizieren, am meisten mit ihrem Kiez, mit Neukölln. Ich habe gesagt, okay, dann bin ich der Neuköllner und ich berichte über meinen Kiez und die hören mir zu, ich habe eine Story zu erzählen und bekomme es mit und so. Dadurch gibt es eine größere Mobilisierung und genau, und wir können halt stärker gegen die Nazis vorgehen.
Und hast du aber auch das Gefühl, dass dadurch auch die Menschen in deinem Kiez aber auch mehr Angst dann verspüren, weil es natürlich realer für sie ist, weil sie sehen, was passiert in dem Kiez, was sie vielleicht vorher nie mitbekommen haben?
Ja, also klar bekommt man Angst, wenn die Realität auf einmal vor einem steht, aber es ist wichtig, dass man der Realität auch in die Augen sieht. Also irgendwie müssen wir ja damit auch arbeiten und diese Brandanschläge gibt es nun mal. Und ob die eine Person das mitbekommt oder nicht, ist in dem Moment egal, die gibt es und diese Person könnte auch in dem Haus wohnen, das dann angezündet wird und würde sterben und hätte noch nicht mal mitbekommen, dass es Nazis gibt im Kiez. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir so viele Personen wie möglich aufklären und die Leute, die aktiv werden wollen, mitnehmen. Die Leute, die sagen, ey, schön zu wissen, aber ich arbeite hier, habe meinen Friseursalon, habe meine Shisha-Bar, aber ich habe keinen Bock, ich will damit nichts zu tun haben. Auch okay. So, aber genau, jeden kann man nicht mitnehmen. Und meine Cousins sagen auch, ey Ferry, warum machst du diese ganze Politik so? Bringt doch nichts, auf eine Demo zu gehen. Dann sage ich ihm, doch, bringt doch was. Aber bleib du mal zu Hause und spiel FIFA oder was du da spielst.
Das ist die Frage, die wir auch öfter gestellt, warum soll ich auf eine Demo gehen? Ich glaube, es ist immer wichtig, überhaupt ein Zeichen zu setzen. Eben. Weil wenn alle, glaube ich, so denken, dann würde sich nie was verändern in unserer Gesellschaft. Und das ist zwar ein langer, harter Weg teilweise. Und es bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen, ob er auf eine Demo auch geht, weil er vielleicht zum Beispiel auch Angst hat auf natürlich eine Gegendemo oder auf Gewalt oder vor Gewalt. Aber das wäre auch meine Frage. Hast du das Gefühl, seitdem du diesen Kanal oder den Neuköllner gegründet hast oder in die Welt gerufen, ins Leben gerufen hast, dass sich auch was verändert hat? Also kriegst du da auch irgendwie Unterstützung?
Also ja, aber es hat natürlich nicht nur mit diesem Kanal der Neuköllner zu tun. Ich glaube, das ist insgesamt das, was wir nach dem Anschlag auf mich alles gemacht haben. Also ich habe in der Nacht, saß ich da nach dem Anschlag, mein ganzer Körper hat gezittert und das Einzige, was ich mir selber gesagt habe, ist, ich werde es denen heimzahlen, die werden es bereuen, dass sie mir das angetan haben. Weil ich natürlich auch Schuldgefühle hatte, meine Eltern haben in diesem Haus auch mitgewohnt. Und was ich dann gemacht habe, ist eigentlich meine beruflichen Skills genutzt, um wirklich das Thema ständig im Rampenlicht zu halten. Also ich habe im Marketing sehr lange gearbeitet, in der Öffentlichkeitsarbeit und habe wirklich sowohl meine beruflichen Skills auch auf als auch meine Netzwerke ständig dafür genutzt, die Presse zu informieren, Presseberichte geschrieben, Kontakte aufgebaut, Demos organisiert, Leute mobilisiert und das seit 2018. Das saugt sehr viel Kraft. Das ist auch irgendwie gerade so nimmt meinen gesamten Lebenszeit ein, aber es hat sich gelohnt und nicht nur ich, natürlich, ich alleine könnte das nicht, sondern viele Menschen um mich herum haben da mitgemacht, auch andere Betroffene, die dann gemeinsam gesagt haben, wir müssen jetzt noch mehr Energie da reinstecken, damit sich was verändert. Und also es verändert sich zwar auf der Straße was, es verändert sich bei den Menschen was, mit denen wir zusammenleben und ich merke auch, es gibt viel mehr Bewegungen, es gibt viel mehr Bewusstsein dafür und wir sind viel enger zusammengerückt, auch vor allem nach Hanau und nach George Floyd. Dazu kann ich gleich noch was erzählen. Aber was sich nicht bewegt oder was sich sehr schwer bewegt, ist natürlich zum einen die Behörden, mit denen wir eh ein Problem haben, weil Nazis innerhalb der Polizei und Rassismus innerhalb der Polizei, aber auch die Politik. Und in Berlin haben wir halt eine rot-rot-grüne Regierung. Das sind drei Parteien, die von sich aus sagen, dass sie antifaschistisch sind, dass sie antirassistisch sind, aber trotzdem halt so etwas wie eine Petition, die wir als Betroffene mit 27.000 Unterschriften eingereicht haben, bis heute nicht umgesetzt haben. Und zwar fordern wir darin wirklich einen Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen innerhalb der Polizei. Und das gibt es halt, ich würde sogar sagen, das müsste man mal bundesweit machen. Mit dem Seehofer ist das wahrscheinlich sehr kompliziert, aber ja. Wir haben das in Hessen gesehen mit NSU 2.0. Wir sehen es jetzt in Essen. Für Berliner ist alles Westdeutschland. und in Berlin haben wir das halt auch. Und ich denke mir, in Hamburg und Sachsen, Thüringen, keine Ahnung, überall bräuchten wir so eine Untersuchungsausschüsse, damit wir mal endlich die Nazis aus diesen Sicherheitsbehörden rausbekommen, weil diese Leute haben Waffen, diese Leute haben keine Ahnung, wie viel Macht die haben, aber das ist auf alle Fälle eine Institution, die Gewalt ausüben kann. Und da sind wir alle in Gefahr.
Ja, absolut. Es macht auch meiner Meinung nach mehr Sinn als eine Studie. Wir haben die ganze Zeit über eine Studie geredet, wir haben immer gesagt, wir brauchen unbedingt eine Polizeistudie, aber das ist eigentlich Blödsinn. Was wir brauchen, ist eine Untersuchungskommission.
Ja, also eine Studie ist halt natürlich für die Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen. Also ich bin der Meinung, wir sind die Gesellschaft der vielen, es gibt keine Mehrheit in dem Sinne, aber wenn wir über diese klassische Mehrheitsgesellschaft reden, dann ist diese Studie eigentlich nur, um denen zu zeigen, es gibt Rassismus, es gibt Nazis. Aber wir alle wissen, dass es das schon gibt. Im Prinzip brauchen wir jetzt nicht eine Studie, sondern wir brauchen endlich Handlungsoptionen, um da Veränderungen zu schaffen.
Was glaubst du, wie würde dann so eine Untersuchungskommission aussehen und wie würden die arbeiten?
Also in unserem Fall ist es ganz klar so, es gibt Akten zum rechten Terror in Neukölln. Diese ganzen Akten werden zusammengelegt in dieser Untersuchungskommission oder in diesem Untersuchungsausschuss. Und jetzt kann natürlich, kann das Parlament entscheiden, wer alles da mitmacht. Und für uns ist ganz klar, dass zivilgesellschaftliche Akteure damit eingebunden werden. Weil, also, es geht ja auch darum, wieder Vertrauen aufzubauen. Und da ist es wichtig, dass so eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, die diese ganzen Strukturen kennt, mit reinschauen kann, gewisse Vollmachten hat. Aber auch sozusagen andere zivilgesellschaftliche Akteure, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten. Also das, was wir beim NSU versäumt haben, könnten wir jetzt eigentlich in Berlin nochmal nachholen, gewisserweise. Ich bin der Meinung, die NSU-Akten müssten auch nochmal offengelegt werden, weil da steckt noch viel mehr drin. Und ich glaube, wenn wir die NSU-Akten vollständig uns angeschaut hätten, dann müssten wir in Deutschland sogar über den tiefen Staat reden. Aber das geht auch wieder in Richtung Attila Hildmann und Verschwörungstheorie. Da halte ich mich da zurück. Also zumindest kann man mir das vorwerfen. Ich glaube ja daran, dass wir Nazi-Strukturen in Deutschland haben, die geschützt werden und es ist wichtig, dass wir da Schritt für Schritt Aufklärung bekommen.
Absolut. Ganz interessant, ich habe vor ein paar Tagen eine Studie von der Universität Oslo, die von diesem Jahr noch ist, gesehen. Und zwar hat die, die ist zu rechter Gewalt in Europa, genau. Und die hat Deutschland auf Platz 1 gepackt. Überrascht dich das?
Nee, gar nicht. Ich meine, der Nationalsozialismus ging von Deutschland aus und der Zweite Weltkrieg. Also Das ist so der Exportschlager Deutschlands gewesen. Deshalb ist Deutschland heutzutage noch Exportweltmeister. Die Kontakte haben sie damals wahrscheinlich aufgebaut. Nee, also es überrascht mich nicht, auch wenn wir halt noch uns an Christchurch erinnern oder auch an Breivik erinnern, ist die rechte Gewalt in Deutschland sehr gefährlich. Es sind Strukturen, die Waffen haben. Es sind sehr unterschiedliche Strukturen, die unterschiedlich gewaltbereit sind, aber vor allem die Verbindungen in staatliche Institutionen machen das so gefährlich. Gerade wurde von der Initiative Politische Schönheit veröffentlicht, wie viele Waffen aus Militärstützpunkten verloren gegangen sind. Ja. Und wenn man dann sich anschaut, wie viele Waffen bei Hausdurchsuchungen von Neonazis immer wieder gefunden werden, kann man sich gut vorstellen, dass die sich halt auch auf einen Tag X vorbereiten. Mhm. Und ich finde, Politik nimmt das nicht wirklich ernst, sonst würden sie auf uns Betroffene hören. Mhm.
Sondern also wir haben kein Lone-Wolf-Problem, dass das irgendwie Einzeltäter sind, sondern die sind wirklich richtig verbunden.
Genau, das sind... ein Anwalt hat mir mal etwas ganz Lustiges gesagt. Das sind Einzeltäter, die sich als ein Gesamtkomplex definieren. Also sozusagen im Prinzip sind sie... gehen sie zwar einzeln vielleicht auf die Straße, aber dahinter steckt halt eine gesamte Strategie, eine Struktur, eine Ideologie, die diese Menschen halt dazu antreibt. Und ich denke mir also, diese Täter in Hanau oder in Halle passen vielleicht sozusagen in ein anderes Täterbild rein, als auch noch diese Strukturen, die es aber auch gibt, wie beispielsweise Nordkreuz, die sich wirklich organisieren, die nach Tschechien fahren und dort Militärausbildung machen. Ob sie dann zurückkommen und einzeln losziehen, ist eine Frage, aber beim NSU haben wir auch gesehen, das waren 3-4 Personen. Und im Prinzip, glaube ich, heutzutage würde man bei denen auch von Einzeltätern sprechen, die zufällig in einer WG zusammen wohnen wahrscheinlich.
In den Medien hören wir ja auch immer wieder, dass, also immer wieder, aber in den letzten Monaten habe ich das Gefühl vermehrt, dass rechte Netzwerke hochgenommen werden. Innerhalb der Polizei vereinzelt, aber vor allem außerhalb. Aber wir haben ja so viele Fälle in Neukölln. Was glaubst du, läuft da falsch? Wieso wird da kein rechtes Netzwerk hochgenommen?
In Neukölln, wie gesagt, haben wir ständig diese Skandale mit Verbindungen zwischen Nazis und der Polizei. Und ich denke mir, dass die da geschützt werden. Also und dass vielleicht sogar irgendwelche Beweismittel verloren gegangen sind. Also ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht so tief drin. Deshalb fordern wir ja diesen Untersuchungsausschuss, um zu verstehen, warum eigentlich diese Nazis nicht hochgenommen werden, obwohl jeder weiß, wer es macht. Sogar einer der Nazis hat einem Polizeibeamten 5 Tage nach dem Anschlag auf mich gesagt, hey, du weißt, wer es war, ich weiß, wer es war, alle wissen, wer es war, aber keiner kann es Sebastian T. nachweisen. Sebastian T. ist der andere Hauptverdächtige. Und vielleicht nochmal eine Randnotiz dazu. In meinem Fall ist einer der Hauptverdächtigen ein ehemaliger NPD-Kreisvorsitzender in Neukölln und der andere Hauptverdächtige ist ein ehemaliger AfD-Vorstandsmitglied. Also in Neukölln sieht man auch nochmal, wie stark NPD, AfD eigentlich zusammengewachsen ist. In Neukölln ist die NPD im Prinzip in der AfD aufgegangen. Und da sehen wir auch, wie eigentlich die AfD insgesamt tickt.
Wieso haben die eigentlich, warum glaubst du, bist du zur Zielscheibe geworden damals?
Ich habe 2016 mich entschieden, in die AfD einzutreten. Ja, scheiße. Ich habe 2016 mich entschieden, in die Linke einzutreten, weil ich gemerkt habe, okay, die AfD wird stark, vor allem in Südneukölln. Und ich möchte ein Gesicht sein gegen die AfD und möchte parteipolitisch halt auch endlich eine Arbeit dagegen machen und mich positionieren. Und habe dann kam die Entscheidung, dass ich direkt in der Gropiusstadt, also sozusagen so in der Mitte von Südneukölln, auch kandidiere und habe dann einen offensiven Anti-AfD-Wahlkampf gemacht. Und da bin ich denen wohl aufgefallen. Und Genau, dann habe ich angefangen, Strukturen in Südneukölln aufzubauen, gegen Rassismus, gegen Nazis. Und die Nazis haben da in Südneukölln halt wirklich die Region oder diesen Ort als national befreite Zone betitelt. Und da passt das natürlich nicht, dass so einer wie ich komme und dort jetzt auch anfange, politische Arbeit zu machen und deren Platz da versuche einzunehmen. Und genau, das war der Grund dann, warum ich dann den Visier gerutscht bin.
Und was glaubst du, was uns generell in der Gesellschaft fehlt, unabhängig von dem Untersuchungsausschuss zum Beispiel, um zukünftig oder auch langfristig Rassismus bekämpfen zu können?
Also was nach Hanau und insbesondere noch nach George Floyd passiert ist, ist finde ich einzigartig. Also nach Hanau haben sich angefangen, sehr viele, insbesondere von Rassismus betroffene Menschen zu organisieren. Auch Leute, die vorher nicht organisiert waren. Aber mit dem Bewusstsein, es gibt Rassismus und es gibt Faschismus. Also es gibt Nazis und es gibt diesen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, der diese Nazis befeuert und stärkt. Und das finde ich sehr interessant, denn bis zu dem Zeitpunkt gab es nur sehr wenige Überschneidungen von diesen Kämpfen. Und zwar gab es sozusagen diese Kämpfe, Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, in den Behörden, wir brauchen anonyme Bewerbungen, auf dem Wohnungsmarkt müssen wir Lösungen finden, damit Menschen nicht diskriminiert werden oder im Fitnessstudio und. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, es gibt Nazis, das ist krass, wir müssen sie bekämpfen, das sind Menschen, die sozusagen in den Nationalsozialismus nochmal zurückholen wollen. Und die wollen natürlich auch keine Ausländer haben, aber das waren so zwei verschiedene Bereiche. Mit Hanau und darauf folgend dann auch mit George Floyd, das erkläre ich nochmal, sind diese Bereiche dadurch, dass das insbesondere viele junge von Rassismus betroffene Menschen aktiv geworden sind, zusammengeschmolzen. Das bedeutet, die Menschen haben jetzt verstanden, wir müssen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft bekämpfen, damit wir den Zustrom nach rechts außen cutten und dadurch halt auch nachhaltige antifaschistische Arbeit leisten können. Und das hat sich dann sozusagen herauskristallisiert in verschiedensten Gruppen, also Migrantifa in verschiedensten Städten beispielsweise als eine Gruppe. In Berlin gibt es ein Aktionsbündnis Antirassismus, der daraus entstanden ist und. Und das hat sich dann nochmal durch George Floyd verschärft, vor allem weil auf einmal in diese Kämpfe auch die schwarze Community mit noch intensiver sich beteiligt hat. Und vor allem, dass die Polizei als Sinnbild für den Staat ins Fokus geraten ist. Und zwar haben wir eigentlich innerhalb der Polizei genau beide Probleme. Wir haben den Rassismus, Racial Profiling, und da ist es auch egal, ob der Polizist jemand ist, der selbst von Rassismus betroffen ist, der handhabt das genauso wie die anderen. Und dann haben wir aber Nazis in der Polizei, die noch gefährlicher sind. Also die gesamte Struktur der Polizei könnte man sinnbildlich eigentlich nehmen für das, was wir an Problemen in der Gesellschaft haben. Und daran sollten wir jetzt auch aufbauen, indem wir halt gesellschaftlichen Wandel denken, indem wir uns mal überlegen, was für eine Rolle hat die Polizei in unserer jetzigen Gesellschaft und wie viel Macht kann man solch einer Polizei geben. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir diese Probleme Nazis in der Polizei und Rassismus in der Polizei bekämpfen und dafür halt auch Lösungen finden. Und ich finde, das ist der erste Schritt, indem wir sozusagen eine Gruppe, die sehr viel Macht in diesem System hat, so verändern, dass sie gesellschaftsfähig wieder ist und dadurch aber auch innerhalb der Gesellschaft Veränderungen schaffen. Und deshalb bin ich der Meinung, brauchen wir sowohl Engagement gegen Racial Profiling und Rassismus innerhalb der Polizei, als auch Engagement und Initiativen gegen Nazis innerhalb der Polizei. Und dabei geht es auch nicht darum, dass alle Polizistinnen unter Generalverdacht gestellt werden sollten, also auch wenn ich verstehe, dass man das macht, aber es geht darum, dass wir mit dieser Institution, die ein Eigenleben hat, uns überlegen, was kann man damit machen, und die sollten der Gesellschaft dienen und nicht wir nach deren Pfeife tanzen.
Das ist ja genau das Problem auch bei Racial Profiling, dass es ja noch kaum unabhängige Beschwerdestellen gibt. Also du musst zur Polizei gehen, um dich mal gegen Racial Profiling halt stellen, das ist das Paradoxe dran. Also,
genau, und dann bekommst du so eine Gegenanzeige.
Genau, und das ist mir schwierig.
Aber auch insgesamt, also warum investiert man immer mehr in die Polizei und gibt denen immer mehr Machtstrukturen, anstatt mal zu gucken, was für alternative Lösungen gibt es? Also Als jemand von der Linkspartei kann ich auch ganz offen das kommunizieren, beispielsweise Cannabisverbot. Ich meine, oder Drogen an sich, Prävention ist viel effektiver, als das zu verbieten und dann der Polizei sozusagen zu sagen, jetzt lauf denen mal hinterher. Diese ganzen Aufgaben, die sie haben, die landen eh nicht vor Gericht oder ist eh problematisch und das ist einfach nur Beschäftigungstherapie für die. Und
kostet auch wahnsinnig viel.
Genau, und kostet auch wahnsinnig viel. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man eigentlich sozusagen die Rolle der Polizei in dieser Gesellschaft neu überlegen kann und neu umformulieren kann. Und das wäre, finde ich, wichtig. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass wir über Defund the Police reden. Ich denke mir, ein Abolish the Police ist langfristig in Deutschland, also kurzfristig in Deutschland oder mittelfristig nicht möglich. Langfristig weiß ich nicht, was möglich ist. Aber langfristig sollten wir auch insgesamt gucken, wie wir gesellschaftliche Transformationen erleben können hin zu einer solidarischeren Gesellschaft.
Interessant. Wir haben nämlich auch eine Frage und zwar wollten wissen, was bedeutet eigentlich für dich Solidarität?
Was bedeutet für mich Solidarität? Solidarität bedeutet für mich in erster Linie, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wenn jemand fällt, wir die Hand ausstrecken und ihn mitziehen und ihn nicht unten lassen. Solidarität heißt für mich, nicht nach oben gucken und versuchen dahin zu streben, sondern nach unten gucken und versuchen diejenigen, die unten sind, mit dorthin zu ziehen, wo man selber ist.
Sehr gut gesagt.
Und vielleicht auch nochmal in der digitalen Welt, ich finde, also wir laufen auf die Straße, sagen, wir sind solidarisch mit den Betroffenen, uns sind laut, demonstrieren, aber es muss auch eine digitale Solidarität geben und das hatten wir eben. Das heißt für mich, insbesondere seit, da ich halt sehr frisch angefangen habe mit Social Media, 2019 habe ich erst angefangen, 2018 war ich noch nicht so weit, also der Gedanke hat sich da 2018 entwickelt, aber 2019 habe ich damit angefangen und das ging alles durch digitale Solidarität. Also ich habe mir Seiten angeguckt von Leuten, die ich cool fand, ich habe die supportet, die haben mich supportet, ich habe mit denen geschrieben, denen geantwortet, also Das ist wichtig und jetzt haben wir sozusagen so ein Netzwerk und treffen uns und reden miteinander, tauschen uns aus, was können wir machen nächstes Jahr zu den Wahlen, dass wir halt nicht in einer nächsten Katastrophe landen. Mhm. Und deshalb finde ich, Solidarität ist sowohl analog als auch digital sehr wichtig. Und deshalb folgt alle Hammam Talk und teilt diesen Beitrag.
Und den neuen Kölner natürlich. Es ist ja auch heute nicht viel, viel einfacher als früher, sich natürlich auch zu engagieren. Also es wäre auch die Frage, wie kann man sich denn noch besser aktiv engagieren? Es gibt so viele Plattformen, um sich austauschen zu können, Dialog zu fördern, auch innerhalb der Gesellschaft, also innerhalb verschiedener Strukturen und es auch jedem zugänglich zu machen. Und das ist das Schöne an Social Media, ist natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, es geht dir wahrscheinlich genauso, auch zu filtern, was die richtigen News sind. Also ich sehe es manchmal, man wird von allen Seiten zugeballert mit Informationen. Hier gab es einen Anschlag, hier ist das passiert, dass man natürlich auch gucken muss, okay, was stimmt denn auch? Weil es natürlich durch Social Media auch viel einfacher geworden, auch natürlich Nachrichten zu fälschen oder irgendwie Fake News in die Welt zu streuen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber die Option, die Möglichkeit auch der Solidarität, auch digital, zu nutzen, ist natürlich...
Genau, und dann sich auszutauschen, wenn so eine Nachricht kommt, mal zu fragen, hey, habt ihr was davon gehört? So, hier ist was passiert und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es ist schon wichtig. Also ich denke mir, digitale Solidarität fängt mit einem Klick an, aber sollte dann halt auch weitergehen, dass man sich informiert, dass man diese Informationen weiterträgt, dass die Personen auch schauen, so okay, wie kann ich mich in diesem Umfeld halt auch einbringen. Und für die, die gar keine Lust haben, ist es einfach in erster Linie wichtig, dass sie sich informieren und vielleicht auch das, was sie in der digitalen Welt mitbekommen, in die analoge Welt tragen. Also für mich war es immer wichtig, als ich mein Account der Neuköllner hatte, nicht, dass ich irgendeine Blase in der digitalen Welt für die digitale Welt befülle, sondern für mich war immer diese Komponente zur analogen Welt wichtig. Also es gibt eine Demo, ich mache Bilder, ich poste das, aber ich kündige auch die Demo an. Also es ist dann sozusagen eine gesamte Strategie. Ich versuche Leute aus der digitalen Welt zu mobilisieren, zur Demo zu kommen, dann gemeinsam dort Videos zu drehen, in die digitale Welt zu tragen. Also dieser Austausch zwischen digital und analog ist ebenso wichtig. Und auch dann halt, wenn jemand, ich bleibe immer beim Beispiel Friseur, weil mein Onkel Friseur ist, wenn jemand halt dann irgendetwas mitbekommt, hier war ein Anschlag, und dann am nächsten Tag arbeiten geht, dann halt vielleicht auch darüber redet und diese Information halt so spreadet. Also ja. Früher gab es ja keine digitale Welt, um zu teilen. Da hat man das Wort geteilt und das sollte man halt auch weiterhin machen.
Wie versuchst du denn bei all dem Bad News, sag ich jetzt mal, ist ja auch nicht immer einfach, immer ja, manchmal auch gute Laune zu wahren. Also es sind natürlich heavy Themen, die einen beschäftigen, die manchmal, wie kennt selber, dass uns das total so ja, richtig abfuckt, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und man auch schauen muss, wie man für sich die Balance da findet, dass man sich nicht nur mit negativen Themen beschäftigt. Das ist natürlich ein super wichtiges Thema. Also ich finde alles anders auch ignorant zu sagen, nee, Rassismus interessiert mich nicht. Es ist ein Teil unserer Gesellschaft und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Aber wie schaffst du es bei all den schwierigen Problemen und auch negativen Nachrichten trotzdem für dich positiv zu bleiben? Oder wie findest du da für dich drin deinen Weg?
Gute Frage. Also ich bin natürlich positiv gestimmt, weil ich bin ja aktiv, um was zu erreichen und gucke dann, okay, gibt es irgendwelche Etappenziele, die ich erreicht habe, also eine Aktion, die gut gelaufen ist, das motiviert dann weiterzumachen. Also die Selbstmotivation ist schon wichtig. Aber an sich ist es natürlich sehr schwer, in so einer negativen Blase genau selbst sozusagen Freude daran zu haben, zu lächeln oder so. Aber irgendwann sitzt das dann und man macht das dann nur noch automatisch. Und genau, wenn es gar nicht geht, dann gehe ich in einen Hammam und versuche zu entspannen.
Ich glaube, eine gute Idee. Hammam-Talk steht ja für verschiedene Themen wie eben Rassismus. Und das nächste Mal machen wir eine Treffen zum Hammam am besten, wenn dann der Lockdown vorbei ist. Und dann reden wir über
schöne Dinge.
Laktosefreie Milch.
Ja, genau. Ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwann mal die Möglichkeit haben, uns in einem Hammam auszutauschen. Zu vielleicht angenehmeren Themen als Rassismus. Ich freue mich sehr noch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses sehr schwere Thema zu sprechen, und wir freuen uns auch, wenn wir dich weiterhin unterstützen können und weiterhin sehen, wohin sich das entwickelt. Und wer den Neukölln noch nicht kennt, Leute, dann checkt auf jeden Fall seinen Content, Instagram,
Twitter.
Geht auf Demos, wenn ihr könnt, weil ihr in der Nähe seid oder auch in anderen Städten, und setzt ein Zeichen gegen Rassismus.
Dankeschön euch beiden, Dankeschön an Hammamtor.
Gerne. Und wir wünschen euch natürlich auch einen guten Start in die Woche. Und bleibt gesund, seid solidarisch, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Haltet Abstand, soll mit Menschen immer schon Hände waschen und
keine Fetischpartys
und kommt gut durch diese schweren Corona-Zeiten. Bis bald.
Ciao.